SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Schwerpunkt der Sendung ist das Bootsunglück im Mittelmeer. Die Überlebenden sind unterwegs nach Sizilien. Bis zu 900 Flüchtlinge werden noch vermisst. Mit der Situation kommt ein Land alleine nicht zurecht. Die ganze EU muss mithelfen, sagt Jörg-Martin Gabriel.
Das Asylrechtsverfahren könnte man jetzt den Italienern wegnehmen und könnte daraus ein supranationales Verfahren machen von der Europäischen Union.
Der emeritierte ETH-Professor beobachtet jedes Ereignis im Mittelmeer, zählt jede Rettung und jede Katastrophe. Er erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem in der Sendung die Tessiner Gleichung. Wirtschaftskrise plus Arbeitslosigkeit gleich Wahlerfolg für die Rechten. Und Alpin-Chef Rudi Huber verlässt Swiss Ski.
Ja, das ist natürlich für uns letztlich gleich überraschend gekommen,
sagt der technische Direktor von Swiss Ski. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hofer. Er hat die Nachrichten.
Nach dem neuesten Flüchtlingsdrama im Mittelmeer fordert EU-Kommissar Günther Oettinger, dass die EU die ehemalige Rettungsmission Mare Nostrum wieder aufnimmt. Das sagte er in einem Interview mit der Agentur Reuters. Bei Mare Nostrum war die italienische Marine wesentlich näher an die nordafrikanische Küste gefahren, um Flüchtlinge in Seenot aufzunehmen. Das von Italien finanzierte Programm wurde vom EU-Einsatz Triton abgelöst. Triton wird als weitgehend wirkungslos kritisiert. Auch verschiedene Hilfsorganisationen fordern eine Wiederaufnahme von Mare Nostrum. Die Asylgesuche in der Schweiz sind im ersten Quartal dieses Jahres zurückgegangen, um 8% im Vergleich zum ersten Quartal 2014. Insgesamt haben in den Monaten Januar bis März fast 4.500 Menschen ein Asylgesuch gestellt, wie das Staatssekretariat für Migration schreibt. Am meisten Asylsuchende kamen aus Eritrea, gefolgt von Sri Lanka und Syrien. Laut dem Staatssekretariat wurde einem Viertel der Asylsuchenden der Antrag auf Asyl gewährt. Der Schweizer Wirtschaft fehlen qualifizierte Fachkräfte. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEX schlägt vor, diesen Mangel mit Fachkräften aus Drittstaaten zu beheben. In der Schweiz lebten rund 50.000 hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten aus Ländern, die nicht zur EU gehörten. Da die Wirtschaft dieser Fachkräfte nicht berücksichtige, seien sie oft arbeitslos oder gingen einer Arbeit nach, für die sie überqualifiziert seien, stellt HEX-Direktor Uli Locher fest. Das HEX fordert, dass dieses Potenzial besser genutzt wird. Die baselstädtische Ständerätin Anita Fetz wird dieses Anliegen in der Sommersession mit einer Petition im Rat unterstützen. Am Bahnhof Basel SBB ist am Morgen der Strom ausgefallen, mit großen Folgen für den Bahnverkehr. Im Bahnhof selber waren ab 9.40 Uhr alle Züge blockiert. Ankommende Züge wurden an Bahnhöfen um Basel gewendet. Weil so viele Züge betroffen waren, konnten keine Ersatzbusse angeboten werden. Seit gut zwei Stunden läuft der Bahnverkehr wieder normal. Grund für den Stromausfall war der defekte Schalter einer Zugvorheizanlage, der einen Kurzschluss auslöste. Der unter dem Namen Carlos bekannt gewordene Straftäter ist zu Recht länger in Untersuchungshaft behalten worden. Dies bestätigt das Bundesgericht. Gegen Carlos wird wegen mehrfacher Sachbeschädigung, Drohung sowie Hinderung einer Amtshandlung ermittelt. Nach einem Vorfall an der Zürcher Langstrasse wurde der junge Mann letzten Oktober in Untersuchungshaft versetzt. Carlos hatte sich gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft beschwert. Das Bundesgericht befand aber, dass dringender Tatverdacht und Wiederholungsgefahr bestünden. Er könne seine Aggressionen nach wie vor nicht kontrollieren. Deshalb sei es zulässig gewesen, die Untersuchungshaft zu verlängern. In Anlehnung an die historische Seidenstraße wollen China und Pakistan eine neue Verkehrsverbindung aufbauen. Diese soll den Süden Pakistans am Arabischen Meer mit der westchinesischen Provinz Xinjiang verbinden. Auf einer Strecke von 3000 Kilometern sind Straßen und Bahnlinien, aber auch Öl- und Gasleitungen geplant. Zum Startschuss dieses Projekts ist der chinesische Präsident Xi Jinping nach Pakistan gereist. Der neue Wirtschaftskorridor kostet laut Angaben der pakistanischen Behörden umgerechnet über 40 Milliarden Franken. Er soll bis im Jahr 2030 gebaut sein. Ein Problem: Schienenstraßen und Leitungen sollen durch die pakistanische Unruheprovinz Balochistan führen. Entsprechend wichtig sei für China, dass die Sicherheit künftig gewährleistet werden könne, so Xi. Der Alpinchef des Schweizer Skiverbandes Rudi Huber tritt trotz laufendem Vertrag mit sofortiger Wirkung zurück. Grund für den Rücktritt sei die fehlende Akzeptanz des Österreichers im Verband, so Swisski in einer Mitteilung. Vor kurzem hatte Huber einem österreichischen Trainerkollegen per SMS empfohlen, sich wegen Fremdenfeindlichkeit nicht in der Schweiz zu bewerben. Rudi Huber hatte den Posten des Alpinchefs im April 2013 übernommen, mit dem Auftrag, für eine klare Linie in der Ausbildung der Sportler und Trainer zu sorgen. Das Wetter heute Nachmittag und morgen scheint oft die Sonne. Zeitweise ziehen dünne Wolkenfelder vorüber. Die Temperaturen erreichen im Norden mit bis rund 18 Grad, im Wallis und im Süden rund 23 Grad.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Flüchtlinge, die zu Hunderten ertrinken. In Catania am Hafen und in Luxemburg im EU-Parlament ist man sich einig, so geht es nicht weiter. Es braucht eine politische Lösung. Unser Gast im Tagesgespräch ist skeptisch.
Letzten März sind die Justiz- und Innenminister zusammengekommen. Die kommen regelmässig zusammen. Frau Sommaruga geht ja mis auch. Und die haben auf der Traktandenliste unter anderem das Thema Migration gehabt. Aber das sind nur Worte gewesen. Leere Worte.
Sagt der Mann, der die Blue Borders beobachtet, die blauen Grenzen des Mittelmeers. Mehr um eins. Fachkräfte fehlen in der Schweiz. Warum in die Ferne schweifen, wenn die Ferne ist schon da? Hex will die Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt bringen. Und wenn Bunker bunkern zur Passion wird.
Was hier speziell ist, das sehen Sie, das sind Bunker mit Fenster.
Wir sind zu Besuch bei den Bunkersammlern. Die Bestürzung über das Bootsunglück vor der Küste Libyens ist groß. Nur 28 Menschen konnten gerettet werden, 24 wurden bis jetzt tot geborgen. Und von 700 oder 900 weiteren Flüchtlingen fehlt noch jede Spur. Frage an unseren Italien-Korrespondenten Franco Battel in Catania auf Sizilien. Sie waren eben am Hafen von Catania, wo die Überlebenden des Unglücks hingebracht werden. Wie sieht es dort aus zurzeit?
Heute Morgen kamen hier im Hafen von Catania Fischerboote an, aber auch Fähren. Es herrschte wie jeden Morgen in diesem Hafen eine hektische Stimmung. Aber es waren noch keine Boote der Guardia Costiera, also der Küstenwache, die dann Überlebende nach Catania bringen sollen. Die sind jetzt offenbar noch in Malta und es wird wahrscheinlich Nachmittag oder Abend, bis die hier in Catania eintreffen sollen.
Wie man hört, sollen die Toten auf Malta bleiben. Die Überlebenden werden, wie Sie sagen, nach Catania gebracht. Warum gerade dorthin, in die sizilianische Stadt?
Hier in Catania gibt es auf der einen Seite eben den großen Hafen. Hier gibt es aber auch ein großes Spital, weil man geht sicher davon aus, dass ein Teil dieser Flüchtlinge krank oder verletzt ist. Hier gibt es aber auch beispielsweise das Rote Kreuz, das Hilfe leisten kann, wenn diese Schiffbrüchigen, die hier ankommen, beispielsweise ihre Verwandten benachrichtigen wollen. Es gibt hier aber auch eine spezialisierte Staatsanwaltschaft, die sich um Kriminalität auf dem Meer kümmert, weil es geht ja auch darum, die Schuldigen für dieses Unglück, also beispielsweise die Schlepper oder jene eben, die viel zu viele Leute auf dieses Boot gebracht haben, zu bestrafen und hier zu ermitteln.
Und was sich auf dem Flüchtlingsboot zugetragen hat, lässt sich nur erahnen dank den Schilderungen eines geretteten Flüchtlings. Was hat dieser Mann erzählt?
Der Mann, der mit einem Helikopter nach Catania geflogen wurde, weil er schwer verletzt ist, der hat erzählt, dass das Boot vollkommen überfüllt gewesen sei, dass beispielsweise auch Migranten unter Deck eingesperrt wurden. Diese Migranten haben wohl, als das Boot gekentert ist, wenig Chancen gehabt, rauszukommen und zu schwimmen. Das heißt, die sind wahrscheinlich ertrunken. Und dieser Mann, der sagte auch, dass an Bord 950 Personen gewesen seien, unter ihnen 200 Frauen und 40 bis 50 Kinder. Bisher sprach man von etwa 700 Personen, die an Bord gewesen sein sollen.
Die Küstenwache sucht offenbar weiterhin nach den Vermissten. Wie groß ist da die Chance, dass sie noch jemanden lebend findet? Bis zu 900 Menschen werden ja jetzt noch vermisst, wenn ich richtig mitgerechnet habe.
Das Wasser hier im Mittelmeer ist etwa 17 Grad warm oder auch kalt. Das heißt, es ist eine Temperatur, wo Leute, Schiffbrüchige, theoretisch während mehreren Stunden überleben können. Man muss aber auch sagen, jetzt ist es über 24 Stunden her, seit dieses Boot gekentert ist. Und die letzten Meldungen, dass man Leute hat retten können, die liegen nun über 24 Stunden zurück. Es war heute möglich, mit einem Sprecher der Guardia Costiera, also der Küstenwache hier in Catania, zu sprechen. Die haben gesagt, man suche weiter, aber man muss doch davon ausgehen, dass die Chancen, jetzt noch Überlebende zu finden, ziemlich klein sind.
Wie reagieren eigentlich die Menschen in Catania auf dieses Unglück?
Ich glaube, sie reagieren so wie die meisten Italienerinnen und Italiener, auch wenn man Fernsehen schaut, wenn man in den Zeitungen liest, es ist eine große Trauer, auch ein Entsetzen darüber, dass so viele Menschen offenbar gestorben sind. Und überall hört man die Forderung oder auch die Bitte, lasst uns nicht alleine. Das ist eine Riesenaufgabe. Wir sind überfordert, wir können nichts machen. Und ich denke, viele Leute hier möchten tatsächlich, dass bald mehr Hilfe kommt. Hilfe beispielsweise von der EU, dass wieder mehr Schiffe patrouillieren, dass wieder mit mehr Ressourcen auch nach Überlebenden gesucht werden kann, weil die wurden im letzten Herbst ganz deutlich reduziert und das ist hier an vielen Orten zu spüren.
Danke für die Einschätzungen und Informationen, Franco Battel aus Catania. Die Bevölkerung in Italien will im Kampf gegen das Flüchtlingselend also endlich mehr Unterstützung von der EU. Heute zeigt sich, ob ihr Hilferuf in Luxemburg gehört wird. Dort treffen sich die Außenminister der EU-Mitgliedsländer. Sie stehen zünftig unter Druck, endlich mögliche Lösungsansätze gegen das Flüchtlingsdrama zu präsentieren. Besonders eindringliche Worte kommen dabei von den EU-Parlamentariern. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Birgit Zippel ist genervt. Sie ist die Sprecherin der SPD im EU-Parlament, wenn es um Flüchtlingsfragen geht.
Bei aller Dramatik und Tragik der Ereignisse in den letzten Jahren hoffe ich, dass endlich der Punkt erreicht ist, dass auch unsere nationalen Regierungen merken, dass sie ihren Kurs verändern müssen.
Genau gleich äußert sich Alexander Graf Lambsdorff. Der deutsche Liberale und Vizepräsident des EU-Parlaments hat heute Vormittag gegenüber Deutschlandfunk gesagt:
Was ich für absolut unabdingbar halte, ist ein ernst gemeintes, wirklich gemeinsam europäisch verantwortetes Seenotrettungsprogramm. Das hat ja schon mal in der Diskussion stattgefunden. Das ist abgelehnt worden und das Ergebnis sehen wir jetzt in einer Woche über 1000 Tote. Das ist einfach eine Schande für Europa. Wenn wir da das nicht auf die Reihe kriegen, dass unsere Mitgliedstaaten endlich das organisieren zusammen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn man der politischen Klasse in Europa schwere Vorwürfe macht.
Sie sehen die Mitgliedstaaten deshalb in der Pflicht, weil nur diese die Mittel für eine europäische Seerettung zur Verfügung stellen können. Die Mitgliedstaaten stellen Schiffe und Hubschrauber bereit für die Einsätze der europäischen Grenzschutzagentur Frontex auf dem Mittelmeer. Aber wenn große Länder wie Deutschland etwa lediglich einen Hubschrauber und einige Polizisten abbeordern, bleiben die Möglichkeiten von Frontex beschränkt, Menschen auf dem Mittelmeer zu retten. So lange bleibt es vor allem an den Italienern, die Flüchtlinge zu retten. Doch könne es das nicht sein, betonte vor dem heutigen Treffen auch der italienische Außenminister Paolo Gentiloni.
All European Union will understand that our reputation is at stake.
Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Interessant ist vor allem die deutsche Haltung. Innenminister Lothar de Maizière sprach sich in letzter Zeit wiederholt gegen eine europäische Seerettung aus. Das würde den Schleppern in die Hände spielen, weil sie dann erst recht Schiffe mit Flüchtlingen losschicken würden. Bis gestern zog auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier eine solche Seerettung nicht in Betracht. Er betonte vor allem, dass es darum gehe, Libyen zu stabilisieren und Schlepperbanden das Handwerk zu legen. Doch heute betonte er als dringlichsten Punkt, die Rettung zu verbessern. Beim gemeinsamen Treffen der Außen- und der Innenminister heute Nachmittag wird er dies seinem Regierungskollegen mitteilen können. Vielleicht auch deshalb seine Aussage heute Vormittag:
Das, was wir brauchen, ist eine offene Diskussion ohne Tabus, was Politik, was Europäische Union in diesen Zeiten ausrichten kann.
Doch über solch kurzfristige Rettungshilfe entscheiden nicht die Außenminister, sondern die Innenminister. Und dass da heute etwas Substanzielles rauskommt, die beiden EU-Parlamentarier Birgit Zippel und Alexander Graf Lambsdorff sind skeptisch. Er sagt es so.
Ich bin da pessimistisch. Ich sehe den politischen Willen, insbesondere in den Innenministerien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nicht.
Doch vielleicht ändert sich dies ja unter dem Druck der tragischen Ereignisse der letzten Woche.
Oliver Washington. Und mehr zum Thema Flüchtlinge dann um 1 im Tagesgespräch. Die Lega dei Ticinesi war schon gestern in Festlaune. Die rechtspopulistische Partei konnte ihre 2 Sitze in der Tessiner Kantonsregierung verteidigen. Heute nun werden die Wahlzettel für das Kantonsparlament ausgezählt. Erste Teilresultate liegen jetzt vor, zum Beispiel aus Locarno. Und sie bestätigen das Resultat von gestern. Die Rechte ist die klare Wahlsiegerin, die FDP gewinnt auch. Auf der anderen Seite verlieren die Linke und die CVP. Das Resultat kommentiert unser Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es ist genau 4 Jahre her, im April 2011. Die Lega dei Ticinesi hat einen historischen Wahlsieg eingefahren und seither hat eine Eskalation eingesetzt im Verhältnis zu Italien. Die Kantonsregierung blockiert die Auszahlung jener Quellensteuererträge, die dem Nachbarland Italien geschuldet sind. Das Tessiner Stimmvolk setzt mit seinem rekordhohen Ja-Stimmenanteil zur Masseneinwanderungsinitiative ein Zeichen gegen Grenzgänger und Billiglohnkonkurrenz aus Italien. Dasselbe Stimmvolk sagt dann Nein zum Kredit für die Weltausstellung in Mailand und das neu verhandelte Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien und die darin enthaltene Revision des Grenzgängerabkommens stoßen im Tessin auf massive Kritik und werden zum nächsten Schauplatz in dieser Auseinandersetzung. Nach den Wahlresultaten von gestern und heute deutet nichts darauf hin, dass diese Eskalation ein Ende findet. Die Themen Grenze, EU und Arbeitsmarkt bleiben top. Im Mittelstand wachsen die Sorgen weiter wegen Reallohnverlust und Arbeitslosigkeit. Das aber hilft der politischen Linken nicht. Als Befürworterin der Öffnung hin zu EU-Europa wird sie zur Wahlverliererin. Das ganz große Wahlkampfthema war der Versuch der FDP, die Lega dei Ticinesi in ihre Schranken zu weisen. Die CVP geriet dabei in eine Nebenrolle. Und die Staatspartei, die Politlokomotive von einst, die FDP, hat ihren Niedergang zwar aufhalten können. Sie ist mit neuen Gesichtern angetreten, sie gewinnt, die FDP bleibt gemäß bisherigen Resultaten die stärkste Partei im Parlament. Aber ihre Rolle als führende Partei, die den politischen Betrieb zu prägen vermag, die hat sie verloren. Auch die FDP ist eine getriebene Partei, die Themen setzt die Lega. So ist eine Spirale in Gang gekommen. Die populistische Rechte befeuert Arbeitsmarktängste. Unternehmer profitieren von Tieflöhnen im Tessin. Bern schließt die Augen, bis es zu spät ist. Dabei ist das Tessin kein Sonderfallkanton irgendwo südlich der Alpen. Denn der Lohndruck wird mit zeitlicher Verzögerung auch in der Deutschschweiz eintreffen. Und so ist das Tessin Labor und Vorreiter für das, was dereinst auch in der Deutschschweiz Fakt sein wird.
Ein Kommentar zu den Tessiner Wahlen von Alexander Grass. Rendezvous, es ist 11:55. In der Schweiz mangelt es an Ingenieuren, Ärztinnen und Pflegerinnen. Oder allgemeiner gesagt, es fehlen Fachkräfte. Und das nicht erst, seit wir letztes Jahr die Masseneinwanderungsinitiative angenommen haben. Nun hat das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, HEX, eine neue Lösung. Arbeitslose Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten sollen als Fachkräfte eingesetzt werden, wenn sie bereits hier leben und über hohe Qualifikationen verfügen. Philipp Burkhardt.
Sie kommt aus dem westafrikanischen Staat Benin, ist 31 Jahre alt und seit 8 Jahren in der Schweiz, nachdem sie einen Schweizer geheiratet hat. Chimène Maravilla ist arbeitslos, obschon sie einen Bachelor als Dokumentalistin aus Benin vorweisen kann. Die junge Frau ist kein Einzelfall, wie das Hilfswerk HEX feststellt. 50.000 Migrantinnen und Migranten, die bestens ausgebildet sind und aus Staaten außerhalb der EU kommen, sind in der Schweiz auf Stellensuche, hat das HEX ausgerechnet. anerkannte Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene oder Menschen, die über den Familiennachzug hierher gekommen sind. Weshalb ist das so? Das HEX hat das private Basler Beratungsbüro BSS beauftragt, in einer Studie die Gründe zu erfragen. 48 Schweizer Unternehmen haben mitgemacht. Wolfram Kägi, Geschäftsführer von BSS, zu den Resultaten.
Also das allerwichtigste Hindernis sind die mangelnden Sprachkenntnisse. Dann gibt es noch die Frage der mangelnden Qualifikation oder die Frage, was ein ausländisches Diplom überhaupt wert ist. Aber doch, das Allerwichtigste ist das mangelnde Deutsch.
Und Deutsch, das sei für die befragten Unternehmen zentral, ergänzt Studienautorin Andrea Oswald.
Die meisten Firmen haben gesagt, Deutsch ist wirklich eine Voraussetzung, weil man halt auch interne Dokumente auf Deutsch hat, interne Regeln auf Deutsch, die Kommunikation im Team, auch wenn jetzt fachlich auf Englisch die Arbeit umgesetzt werden kann.
Eigentlich seien die Hinderungsgründe für Anstellungen unglaublich banal, stellt HEX-Direktor Uli Locher fest. Sein Hilfswerk will deshalb aktiv werden, mit einer Hotline und Beratung für Firmen, die Fachkräfte suchen.
Wir können als Hilfswerk ganz sicher bei der Sprachförderung etwas Konkretes anbieten. Wir haben das schon immer wieder gemacht, indem wir für Betriebe ganz gezielt spezifische Kurse angeboten haben, für Mitarbeitende, Deutschkurse oder Französischkurse.
Aber auch auf politischer Ebene soll etwas gehen. SP-Ständerätin Anita Fetz wird einen Vorstoß einreichen, der den Aufbau einer nationalen Datenbank fordert, die ausländische mit schweizerischen Berufs- und Studienabschlüssen vergleicht. Es bestehe ein eigentlicher Anerkennungsdschungel in der Schweiz, findet Fetz. Und HEX-Direktor Locher meint,
es fehlt eine Stelle, die das systematisch macht. Die einzelnen Betriebe sind überfordert damit. Sie können nicht nachschauen, was jetzt im Benne ein Ingenieurstudium bedeutet. Das muss eine zentrale Stelle machen, die damit vor allem auch das nötige Know-how aufbaut.
Als Vorbild soll Deutschland dienen, wo es eine solche Stelle bereits gibt. Im Staatssekretariat für Bildung und Forschung in Bern aber stößt die Idee gar nicht auf Begeisterung. Aus zwei Gründen, wie Martin Fischer, Leiter der Kommunikation, sagt.
Der erste ist der Riesenaufwand, den das bedeuten würde, denn man muss wissen, es gibt hunderte von Berufen in der Schweiz wie auch im Ausland. Und der zweite Punkt ist die kurze Dauer, in denen solche Regelungen gelten würden. Die Vergleichbarkeit von einem Beruf heute ist vielleicht in 2-3 Jahren schon wieder eine komplett andere und das würde doch eher Verwirrung stiften.
Mehr bringen würde, so der Sprecher, wenn Arbeitgeber von Migrantinnen und Migranten Zeugnisse über ihre frühere Tätigkeit verlangen würden, um so ihre Fähigkeiten besser einschätzen zu können.
Ein Österreicher als Chef der Schweizer Skirennfahrerinnen und Rennfahrer, das könne ja nicht gut kommen, witzelten zu Beginn von Rudi Hubers Engagement einige Skifans. Nun haben offenbar die Vorurteile tatsächlich zum Eklat geführt. Rudi Huber wirft die Flinte ins Korn und geht vorzeitig als Direktor der alpinen Disziplinen. Sportredaktor Bernhard Scher.
Der Rücktritt von Rudi Huber hat sich abgezeichnet, dass er letzte Woche einem österreichischen Trainerkollegen ein SMS geschrieben hatte mit der Bemerkung, die Ausländerfeindlichkeit in der Schweiz sei extrem, er würde ihm nicht empfehlen, als Österreicher in der Schweiz zu arbeiten, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Huber entschuldigt sich heute für das SMS.
Dieses SMS ist zum falschen Zeitpunkt und an die falsche Person gesendet worden unter emotionalen Einfluss. Kommt in der Öffentlichkeit auch schlecht rüber, das tut mir leid. Vorweg hat es Diskussionen und Streitigkeiten gegeben mit einigen Trainern. Aber Fakt ist, es gibt viele sehr gute Trainer und viele, die sehr, sehr gut kooperieren und einige, die weniger kooperieren und die versuchen, mehr das Ego in den Vordergrund zu stellen als die Sache.
Rudi Huber sagt, dass es bei Swiss-Ski keine generelle Fremdenfeindlichkeit gebe. Widerstände gegen seine Person habe er aber vermehrt gespürt und die Kraft sei ihm nun ausgegangen.
Ich muss mich mit sehr vielen Dingen beschäftigen, die nicht der Tatsache und nichts mit dem Sport und nichts mit der eigentlichen Jobbeschreibung von mir zu tun haben. Und das kostet extrem viel Substanz und irgendwo sagt meine Akkus, jetzt ist es leer und ich muss jetzt einfach auf mich selber mal Rücksicht nehmen, damit ich dann schlussendlich nicht selber unter die Räder komme.
Bei Swiss-Ski bedauert man den Rücktritt von Rudi Huber und nimmt die Vorwürfe betreffend Widerstand und Intrigen ernst. Von genereller Fremdenfeindlichkeit bei Swiss-Ski könne jedoch keine Rede sein, sagt Verbandsdirektor Markus Wolf.
mit über 30% ausländischer Mitarbeiter im Leistungssport sind wir ganz sicher nicht fremdenfindlich. Dass der Rudi ein gewisses Akzeptanzproblem gehabt hat, wie er auch selber immer wieder betont hat, das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Es ist sicher für den einen oder anderen schwer gefallen, sich einen aus dem Erzfeindland skifahrerisch gesehen zu akzeptieren. Und für andere sind es vielleicht fachliche Kriterien gewesen, andere haben mit sich selber genug zu tun gehabt. Das ist enorm schwierig, da generelle Aussage zu machen.
Tatsache ist, dass Swissski nach der Kündigung von Rudi Huber über die Bücher geht und sich betreffend Umgang im Trainerstab Gedanken macht.
Es ist ein Einzelsport, Skifahrer, und wir haben auch Einzelsportler als Trainer immer wieder gehabt. Und durch das ist halt vielleicht schon ein bisschen Kultur vom Nicht-Zusammenschaffen entstehen. Das ist, glaube ich, das Hauptthema, dass wir wirklich das Bewusstsein überall herkriegen, dass jeder nur so gut ist wie sein Trainer neben ihm oder vor ihm im Athletenweg, dass man weiß, dass man nur gemeinsam einen Athlet wirklich zu einer langfristig erfolgreichen Karriere bringt.
Wer Nachfolger von Rudi Huber wird, ist noch nicht bekannt. Da die Planungen für die kommenden Monate bereits abgeschlossen sind, ist der Schweizerische Skiverband nicht unter Druck.
Bernhard Scherb. Und vom Skisport zum Sammelsport. Die einen sammeln Briefmarken, die anderen sammeln Musik oder Antiquitäten. Das Militär- und Festungsmuseum Reuenthal aber frönt einer besonderen Sammelleidenschaft. Es hortet Bunker. 30 solcher Anlagen übernimmt das Museum zu einem symbolischen Preis. Es sind Bunker, die von der Armee ausgemustert worden sind. Aargau-Korrespondent Alex Moser war bei den Bunkersammlern.
Was wir hier sehen, passt eigentlich gar nicht hierher. Dieser graue Betonklotz mitten im Wald auf dem Brucker Berg. Titus Bürgi schließt die schwere Stahltür auf zu diesem 20 Meter langen und 10 Meter breiten Bunker. Titus Bürgi vom Militär- und Festungsmuseum Fuhl-Reuenthal hat mit seinem Verein diesen Bunker erst kürzlich übernommen.
Wir kommen hier in die erste Raumie. Sie sehen, es ist alles ausgeräumt, da ist nichts mehr drin. Da ist jetzt ein Vorteil, die Türen sind drin. In den meisten Anlagen, die wir übernehmen, sind die Röhren alles auch draussen, also die Lüftungsröhren. Was hier speziell ist, das sehen Sie, das sind Bunker mit Fenster. Das ist auch etwas ganz Spezielles. Das sind bei den Sanitätshilfstellen. Da hat man eigentlich hier Fenster drin gehabt, dass die Leute innen auch Licht hatten und Luft. Und die hat man nachher können zutun.
Diese Sanitätshilfsstelle baute die Armee zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nun kratzen die freiwilligen Helfer des Militär- und Festungsmuseums das Moos an den Mauern weg. Sie entfernen die Sträucher auf dem Dach und die Sprayereien an den Wänden. Danach wird die Sanitätshilfsstelle möglichst original wiederhergestellt. Stück für Stück werden Möbel zusammengesucht oder nachgebaut. Für Titus Bürgi leisten die Freiwilligen eine wichtige Arbeit für die Nachwelt.
Aber es ist einfach die Motivation, in der Nachwelt etwas Originales zu erhalten. Die Bunker sind ja eigentlich immer so etwas Keins gewesen. Und jetzt hat man die Chance, dass man reingehen kann und schauen kann, was haben unsere Grossväter oder Väter gemacht, um das eigentlich so in der Nachwelt zu erhalten. Das ist es eigentlich.
Bund und Kantone sind froh um diese Arbeit. Die Bunker würden sonst zerfallen. Da sie meist außerhalb der Bauzone liegen, können sie kaum genutzt werden, außer eben als geschichtsträchtige Besichtigungsobjekte. Die Rheingrenze war im Zweiten Weltkrieg ein strategisch wichtiger Raum. Hier hätte Hitler angegriffen. Und dorthin fahren wir nun näher Richtung Verteidigungslinie, dort, wo nicht verarztet, sondern geschossen worden wäre. Titus Bürgi will der nächsten Generation ein ganzes System erhalten und nicht nur einzelne Objekte.
Jetzt können wir eigentlich etwas komplett zeigen. Also wir können jetzt vom Rhein über die Aare bis zum Bözberg hoch, können wir komplette Stellungen zeigen, wo in dem Sinn eigentlich einzigartig sind.
In der vorderen Verteidigungslinie angekommen, stehen wir nun bei einem Artillerieunterstand. Dieser ist originalgetreu hergestellt. Sogar das Geschütz, eine 12-Zentimeter-Kanone aus dem Jahr 1882, konnte wiederbeschafft werden. Diese Kanone konnte zwar 6 Kilometer weit ins untere Aaretal schießen, sie war im Zweiten Weltkrieg aber völlig veraltet.
Jetzt können Sie sich vorstellen, wie Sie sich da gefühlt haben als Soldat mit einer Waffe von 1882 und Sie haben von der Presse gehört, dass die Deutschen die Franzosen so schnell überfahren haben. Da hat es also wirklich sehr viel Mut gebraucht, dass man da zuversichtlich sein kann als Soldat. Aber so ist es gewesen. Wir hatten nicht mehr zu dieser Zeit.
60 Anlagen wie dieser Artillerieunterstand sind bereits im Besitz des Militär- und Festungsmuseums Fulreuenthal. 30 weitere kommen nun hinzu. Die militärbegeisterten Bunkersammler haben also noch viel Arbeit vor sich.
Alex Moser. Und gleich ist es eins im ersten und viertens. Begegnen wir dem Mann, der an der ETH unterrichtet hat und jetzt seit 4 Jahren aufs Mittelmeer starrt und beobachtet, wie Flüchtlinge aus Afrika nach Europa zu kommen versuchen. Das Tagesgespräch mit Jürg Martin Gabriel, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Bitte, Daniel Hofer.
Von Januar bis Ende März haben fast 4.500 Menschen in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Das sind 8% weniger als in der Vergleichsperiode des letzten Jahres, wie das Staatssekretariat für Migration schreibt. Am meisten Asylgesuche stellten Menschen aus Eritrea. Am Bahnhof Basel-SBB ist am Morgen der Strom ausgefallen, mit grossen Folgen für den Bahnverkehr. Im Bahnhof selber waren ab 9.40 Uhr fast eine Stunde lang alle Züge blockiert. Grund für den Stromausfall war der defekte Schalter einer Zugvorheizanlage, der einen Kurzschluss auslöste. Der unter dem Namen Carlos bekannt gewordene Straftäter ist zu Recht länger in Untersuchungshaft behalten worden. Dies bestätigt das Bundesgericht. Gegen Carlos wird wegen mehrfacher Sachbeschädigung, Drohung sowie Hinderung einer Amtshandlung ermittelt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.